Da muss ich nichts tun, bloß draufdrücken, oder? Wisst ihr, erstmal guten Morgen. Ein guter Lobpreis und eine gute Anbetung ist immer, wenn irgendwann der Punkt kommt und du selber Gott deine Liebeslieder singst. Weißt du? Wenn du da vorne die Lieder siehst, die dürfen dir helfen, in den Lobpreis und in die Anbetung reinzukommen. Aber stell dir mal vor, du hast ein Date mit einem Freund oder mit einer Freundin. Und zu dem Date kommst du und natürlich bist du total nervös. Und dann fängst du an und holst deinen Zettel raus und du sagst deiner Freundin, also ich hab dich sehr lieb und ich will immer mit dir zusammen sein. Deine Augen sind so schön blau und das ist alles so toll. Irgendwann dreht sich die Dame um und sagt, du kannst mich mal. Und dann läuft sie weg. Bei Gott ist nicht so, der läuft nicht weg. Aber ich sage euch was. Es ist immer gut in einer Beziehung, wenn deine eigenen Worte zu Gott kommen. Und dann hast du Anbetung. Und dann ist wirkliche Lobpreiszeit. Und du sagst ihn aus deinem Herz raus, ich hab dich so lieb. Du bist so wunderschön. Ich schätze es so, dass ich jeden Tag mit dir zusammen sein darf. Und das ist das, was Gottes Herz berührt. Unser Herz, das Worte formt. Gott entgegen. Und dann beginnt wahrer Lobpreis und wahre Anbetung. Es ist kein Singen von Lieder, sondern es ist eine Herzensbeziehung zwischen dir und Gott. Aber das ist nicht meine Predigt heute Morgen. Vater, wir danken dir heute Morgen, dass deine Worte unser Herz berühren. Wir danken dir, dass du heute Morgen anwesend bist. Und wir schätzen das so, dass du anwesend bist. Wir schätzen das so, dass wir nicht Dinge allein machen müssen, sondern dass du derjenige bist, der uns begegnet, der uns führt, der uns durch den Tag begleitet und der immer bei uns ist, bei Nacht und bei Tag, Vater. Du schläfst nicht, der Hüter Israel schläft nicht und er schlummert nicht, er ist immer wach und dafür danken wir dir, Jesus. Amen, Vater. Wir danken dir auch für die Worte heute Morgen, dass sie in unser Herz kommen, Vater, dass wir sie wirklich ergreifen und erfassen. Heute Morgen habe ich ein Thema, das bestimmt nicht ganz einfach ist. Ich rede heute Morgen über Gottesfurcht. Und ich habe mir ewig schon Gedanken drüber gemacht, eine Definition für Gottesfurcht. Und dann habe ich mir Gedanken drüber gemacht, wie kannst du den Menschen erklären, was Gottesfurcht ist, auf dass es nicht falsch verstanden wird. Weil oft wird da irgendwas neu interpretiert, ja, Furcht vor Gott oder wir müssen uns jetzt fürchten und immer schön brav. Und ich möchte heute Morgen wirklich zeigen, was Gottesfurcht ist. Und ich möchte euch bitten, probiert dabei zu bleiben. Es ist vielleicht manchmal nicht ganz so einfach, aber ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, euch das zu zeigen. Okay. Ich habe eine Definition an der Anfang gestellt, was Gottesfurcht ist. Gottesfurcht ist eine dankbare Haltung, die geprägt ist von tiefer Liebe und tiefer Hingabe zu Gott. Diese Liebe und Hingabe achtet Gottes Wort höher, also das, was er sagt, höher als die eigenen Vorstellungen, Ziele und Wünsche. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als ihm in allen Bereichen zu gefallen. Das ist Gottesfurcht. Hat nichts mit Angst zu tun. Und ich möchte euch heute Morgen mitnehmen, welchen Zettel, welchen Dinge mache ich da? Worum geht es nicht weiter? Muss man den einschalten? Okay, das ist eingeschaltet, ist auf Rot, ist okay, oder? Nein, okay, alles klar. Okay, ich nehme euch heute mit. Ich nehme euch mit auf den Sklavenmarkt. Ich habe ChatGPT beten, sie sollen mir ein Bild machen. Und das ist ein anderes Bild. Das ist auch von ChatGPT gemacht, aber dieses Bild ist anständig. Und ich habe das andere Bild definitiv besser gefunden, aber für den Rahmen vom Gottesdienst war es nichts. Weil die Frauen, die waren leicht bekleidet, die hatten Sixpacks. Und die waren richtig so wie Sklaven früher waren, weil sie viel gearbeitet haben. Und man wollte die Leute auch zeigen, was der Sklave so körperlich drauf hat. Aber ich habe mir für das Bild entschieden. Okay, ein Sklavenmarkt, habt ihr schon mal vom Sklavenmarkt gehört, zur Zeit Jesu? Wisst ihr, was da war? Also das sind Menschen, die sind einfach anboten worden zum Verkauf. Und Tatsache, damals ein Sklave, der hatte keine Rechte. Ein Sklave, ich habe das ein bisschen so aufgeschrieben, Sklaven hatten keine Rechte. Egal was war, sie durften nie sagen, ich will das oder ich will das oder ich will das. Sagen durften sie es natürlich schon, aber ihnen wurde das nicht gewährt. Sie hatten keinen eigenen Besitz, sie konnten, ich habe Durst. Sie haben, es ist immer so gewesen, dass ein Sklave total mittellos war. Sie waren Eigentum anderer. Also sie waren praktisch jemand, der konnte über sie verfügen. Unter fremder Herrschaft. Sie mussten immer tun, was ihnen gesagt wurde. Und wenn sie es nicht getan haben, dann wehe. Dankeschön. Dann wehe ihnen. Und das Interessante war, sie wurden bestraft, misshandelt und oft auch getötet. Und damals im Römischen Reich war es wirklich so, dass die Sklaven getötet werden konnten, weil das wurde als von dem Sklavenhalter als Besitztum angesehen und du kannst mit deinem Besitz umgehen, wie du willst. Du kannst ihn töten, du kannst ihn schlagen, du kannst machen, was du willst. Ganz einfach. Und also versetzt dich mal bloß ganz kurz in die Lage von so einem Sklaven. Der ist total hoffnungslos. Der weiß genau, wenn ich morgen aufstehe, vielleicht lebe ich abends gar nicht mehr. Und mein täglich Brot ist die Arbeit und den Willen dessen zu tun, der mich da gekauft hat. Also da war nichts von Hoffnung, nichts, kein Funke von Lebensfreude. Da war einfach gar nichts. Und sie waren keine Menschen, sie waren nur eine Sache. Und jetzt, warum erzähle ich euch die Geschichte? Was hat das Ganze mit Gottesfurcht zu tun? Wisst ihr, dass wir, auch wenn es nicht so aussieht, in der gleichen Lage waren, bevor wir Jesus getroffen haben? Bevor wir Jesus gefunden haben? Wenn du aufschlägst, Epheser 2, Vers 12, das habe ich jetzt nicht hier dran, da heißt, wir waren ohne Hoffnung in der Welt. Wir hatten nichts. Wir hatten irgendwelche Ideen, unser eigenes Leben zu gestalten. Aber das wirkliche Leben, das hat uns gefehlt. Und Jesus sagt irgendwann mal zu den Pharisäern, er sagt, ich mache euch wirklich frei. Und dann sagen die Pharisäer zu ihm, wieso machst du uns wirklich frei? Wir waren noch nie irgendwelche Leute Sklaven, noch gar nie. Wir sind von Abraham, stammen wir ab, wir waren noch nie Sklaven. Was eigentlich schon auch gar nicht gestimmt hat, weil sie waren Sklaven in Ägypten. Okay, aber Jesus redet weiter, es steht in Johannes 8, Vers 32, habe ich auch nicht da drauf. Und er sagt Folgendes, er sagt, wenn ich euch frei mache, werdet ihr wirklich frei sein. Und die Pharisäer haben das nicht verstanden. Und dann sagt Jesus was Interessantes zu ihnen, er sagt, der, der die Sünde tut, ist der Sklave der Sünde. Das heißt, wir haben gedacht, dass wir frei waren, als wir Jesus noch nicht erkannt haben, aber da gibt es eine höhere Macht. Da gibt es was, was uns bestimmt hat, was unser Leben prägt hat, ohne dass wir das gemerkt haben. Wir waren, in Galater 3, Vers 4 steht auch, ebenso waren wir den Grundsätzen der Welt versklavt oder den Grundsätzen der Welt Sklave. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt ging jemand auf den Sklavenmarkt. Und auf dem Sklavenmarkt, da waren die sehr teuer, die Sklaven. Und dann kam jemand, der hat aber mehr bezahlt, als auf dem Sklavenmarkt gefordert war. Und die Sklaven sind dann da gestanden und die haben gewartet, haben betet, hoffentlich kommt mal einer, der es gut mit uns meint. Wir sind ja doch willig zu dienen, sonst müssen wir sterben und so, das haben die alles gewusst. Und dann kam jemand und er hat den Sklaven von diesem Markt rauskauft. Und er hat gesagt, so, du bist jetzt mein Sklave. Und er hat mehr bezahlt, als erwartet worden ist. Er hat sehr viel bezahlt. Und dann war der Sklave glücklich. Ich möchte euch was zeigen. Es ist immer nur, wie erklären wir Gottesfurcht? Wir lesen, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das schlagen wir jetzt zur Brücke, auf den Sklavenmarkt, zu uns. Wir sind losgekauft worden. Von was? Von genau von diesem Sklavenmarkt. Von dem, wo wir drin gesteckt sind. Da sind wir rausgekauft worden. Und zwar nicht mit natürlichen Gütern, das so wirklich, was jeder bezahlen kann, sondern mit einem ganz kostbaren, mit dem ewig währenden Blut Jesu. Wir lesen weiter im Römer 6. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. In Galater 4, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der da ruft, Abba, lieber Vater. Du bist also nicht mehr Sklave, und dann heißt, wir waren Sklaven. Eindeutig. Wir waren auf diesem Marktplatz gestanden. Und wir waren versklavt an die Sünde, an die Elemente der Welt, an den Teufel, den Herrn der Welt, der jetzt nur in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, steht in der Bibel. Das ist interessant. Und dann im Vers 8 in Römer heißt, denn ihr seid nicht, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft oder des Sklaventums empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist empfangen, der aus Gott ist. Und was das Interessante war, der Sklave, der hat sich gefreut, der ist rausgekauft worden, hat immer nur gehofft, dass der Sklavenhändler ein Guter ist. Und dann sagt er Folgendes, Klaus, komm, du bist Sklave. Der hat gesagt, der hat das Erste, was er gemacht hat, er hat ihm die Hand da drauf gelegt. Das hat man normal nicht gemacht. Und er hat die Leute angeschaut und dann hat er einen Arm genommen, so. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Ich lasse die frei. Der hat gesagt, ich lasse die frei. Der hat gesagt, ich habe die zwar gekauft, aber ich lasse die frei. Du darfst gehen. Du bist frei. Und das ist interessant. Der hat bezahlt. Und dann hat er aber noch was zu ihm gesagt. Er hat zu ihm gesagt, ich biete dir sogar die Sohnschaft an. Lieber Sklave, du hast noch nie irgendeinen Besitz gehabt. Du hast noch nie gewusst wahrscheinlich, wer dein Papa und deine Mama waren, weil oft ging es von Sklave zu Sklave zu Sklave. Die haben das in der oft neigeboren worden. Ich biete dir die Sohnschaft an, lieber Sklave. Aber ich gehe noch weiter. Ich gebe dir ein Erbe unter alle meine rechtmäßigen Söhnen. Ich gebe dir ein Erbe. Du gehörst zur Familie, du gehörst dazu. Überleg mal, das ist einer, der in seinem ganzen Leben bloß Dreck erlebt hat. Ehrlich. Der wirklich nichts erlebt hat. Und jetzt kommt der Sklavenkäufer und sagt, hey, komm, du kannst gehen, aber ich will dir noch mehr geben als die Freiheit. Ich sage, du bist gerecht in meinen Augen, weil die haben kein Recht gehabt, die waren auch nicht gerecht. Du bist heilig in meinen Augen, das heißt abgesondert für mich. Aber abgesondert, um mein Sohn zu sein. Abgesondert, um bei mir zu sein. Aber ich gebe dir die Freiheit. Du bist wertvoll in meinen Augen, sagt er auch noch. Und es geht noch viel weiter, wenn wir das jetzt auf uns beziehen, auf das, was Jesus gemacht hat. Dann heißt, ihr seid Könige und Priester. Ihr habt ein ewiges Reich empfangen. Wir sind von Gott geliebt und jetzt könnt ihr alles das, was ihr in den letzten 50 Jahren, wie lange ihr schon gläubig seid, könnt ihr einsetzen, was Gott alles für euch gemacht hat. Und das alles, hat es der verdient, der da gestanden ist? Hat es der verdient? Nee, hat er nicht. Der ist einfach da gestanden und hat darauf gewartet, dass wieder ein Müll mit ihm passiert. Und dann, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt müssen wir ja irgendwann die Kurve kriegen zur Gottesfurcht. Habt ihr schon mal was von einem Ohrringsklaven gehört? Wenn aber der Sklave erklärt, wenn jetzt der Klaus sagt, Mann, das, was mit mir da jetzt passiert, das überwältigt mich so dermaßen. Ich liebe meinen Herrn. Der hat mich gekauft. Der hat was Unmögliches gemacht. Der hat mich rausgeholt aus meinem früherigen, schlechten, üblen Leben. Und ich möchte gar nicht frei sein, hat der Sklave da gesagt. So soll ihn sein Herrn vor Gott bringen, an die Tür, an den Pfosten stellen und soll ihn sein Ohr mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm dient alle Zeit. Also da ist was Unwahrscheinliches passiert. Dieser Knecht, dieser Sklave sagt, ich bin so dankbar für das, was er mir gesagt hat. Ich sehe, was vorher war und ich sehe, was jetzt ist. Und er sagt dann, ich bin so dankbar und jetzt mache ich einen Schritt. Ich gehe jetzt einen Schritt, dass ich sage, ich will meinem Herrn dienen. Er hat mich freilassen, ich kann gehen, jederzeit. Aber er sagt, ich will das nicht. Diese Dankbarkeit, und könnt ihr euch ganz am Anfang erinnern, wie Demut oder beziehungsweise wie diese Gottesfurcht erklärt habe oder wie ich sie definiert habe, das ist eine überfließende Dankbarkeit an Gott, an das, was er macht. Eine überfließende Dank. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr euch nicht selbst gehört. Er hat uns freilassen. Aber jetzt ist was eintreten. Er hat gesagt, ich will das freiwillig. Ich will freiwillig meinem Herrn dienen. In dem Augenblick haben wir was gemacht. Übrigens mit uns auch. Wir sind versiegelt worden mit was? Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das ist unser Pfriem im Ohr. Dann hat man den an den Pfosten gestellt und hat einen Ohrring reingeknallt. Und das war das Zeichen dafür, dass er sich wirklich entschieden hat, seinem Herrn richtig zu dienen. Dass er sich wirklich entschieden hat, bei seinem Herrn zu bleiben. Da hat er einen Ohrring reingekriegt. Und jeder, der das gesehen hat, hat gewusst, das ist kein Sklave, der macht es freiwillig. Jeder hat gewusst, das ist ein freigelassener Sklave, aber er macht es freiwillig. Jeder hat gewusst, das, was er da tut, das tut er nicht, weil er es muss, sondern genau das tut er, weil er seinen Herrn unwahrscheinlich liebt. Und genau das war's. Dieses Ohrringchen oder diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist, hast du dir irgendwann mal entschieden. Und er hat gesagt, ich bin so dankbar, was dieser Gott mit mir gemacht hat. Ich bin so dankbar, was er für mich gemacht hat. Und jetzt entscheide ich mich, diesem Herrn zu dienen. Ich entscheide mich, das ist mir jetzt wichtiger, was mein Herr von mir denkt, als das, was ich selber denke. Ich habe mich freiwillig zum Sklave gemacht. Freiwillig. Ich bin freigelassen. Ich kann gehen, jederzeit. Ich muss mich auch nicht an das gebunden halten, aber du hast einen Ohrring drin. Das darfst du nie vergessen. Du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und das setzt jetzt Gottesfurcht ein. Die fließt über in Dankbarkeit für das, was dieser Gott für dich getan hat. Und das ist die Geschichte. Deshalb sage ich dir, sagt Jesus an der Stelle, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, weil sie viel liebt. Und das ist die Sünderin, die kommt, als Jesus eingeladen war zum Essen beim Pharisäer. Und der Pharisäer, der denkt schon, warum lässt Jesus die überhaupt hier rein? Der muss doch, wenn er ein Prophet ist, eigentlich wissen, was das für eine Frau ist. Und Jesus erkennt seine Gedanken und sagt Folgendes. Als seit ich hier bin, sagt Jesus, hast du mich gesalbt, noch hast du meine Füße geküsst, noch hast du meine Füße gewaschen, noch sonst irgendwas gemacht. Aber die, seit sie reinkommen ist, benetzt sie meine Füße mit Salböl und gibt mir und liebt mich. Du hast es nicht getan. Und deswegen sage ich dir, dann sagt er ihnen ein Gleichnis. Da ist ein Schuldner und er schuldet jemand 50 Denare und da ist ein anderer Schuldner, der schuldet ihm 500 Denare. Übrigens, wir sind immer diejenigen, die 500 Denare schulden. Der schuldet 5. Was glaubst du, lieber Pharisäer? Wen wird er oder wer wird ihn mehr lieben? Dem 50 erlassen worden sind oder dem 500 erlassen worden sind? Und er sagte, ja natürlich, dem 500, genauso. Und er sagte, ihr sind viele Sünden vergeben worden, deswegen liebt sie viel. Wisst ihr nur, wie viele Sünden uns vergeben worden sind? Nämlich alle Sünden. Wir sind aus dem Sklavenmarkt gestanden. Wir sind rausgekauft worden von diesem Sklavenmarkt. Wir sind frei worden. Was vergessen wir das manchmal? Und dann heißt, wir sind diejenigen, die viel lieben. Genau der Sklave, der sich freiwillig zum Sklaven macht, um seinem Herrn willig zu dienen. Gottesfurcht. Und merkst du jetzt was? Gottesfurcht hat nichts mit Furcht zu tun. Das hat was mit einer tiefen Dankbarkeit zu tun, die du deinem Herrn gegenüber hast. Eine tiefe Dankbarkeit in all dem, was du tust in deinem Leben. Gottesfurcht fragt immer, was gefällt meinem neuen Herrn? Die fragt immer, hey, was kann ich tun? Was verletzt ihn? Was gefällt ihm nicht? Früher, als wir Christen worden sind, da haben wir immer die Frage gestellt, können wir jetzt rauchen, ohne dass Gott uns das noch gefällt? Oder können wir in Kneipe gehen, auf das Gott uns immer nur liebt? Oder so. Das fragt ihn nicht. Es gibt auch eine Bibelstelle, wo es heißt, uns ist alles erlaubt, aber nicht alles fruchtet. Die Gottesfurcht, die fragt nicht, was kann ich alles tun, dass es gerade nur so geht. Die Gottesfurcht, die fragt, was kann ich tun, dass es Gott gefällt? Weil nicht alles gefällt Gott. Wir kennen die Dinge, die Gott gefallen. Die sind in seinem Wort, die stehen in seinem Wort drin. Und Gott hat sich nicht verändert, er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Immer der gleiche. Jesus hat uns die Tür geöffnet, er hat uns frei gemacht. Aber er hat uns nicht frei gemacht, um die Gnade zu missbrauchen. Ich stelle mal jetzt eine ganz steile Behauptung auf. Gnade ohne Gottesfurcht wird eine billige Gnade. Gnade ohne Gottesfurcht ist eine billige Gnade. Gottesfurcht versucht den neuen Herrn immer besser kennenzulernen. Und ich habe drunter geschrieben, Gottesfurcht liebt aus der Beziehung raus. Gottesfurcht will den Herrn besser kennenlernen. Und jetzt überleg mal, deine Ehe. Das geht ja wirklich, du kannst deine Ehe bloß eine gute Ehe führen, wenn du jeden Tag Entscheidungen triffst, die du am Anfang mal getroffen hast. In guten und in schlechten Zeiten. Da geht's nicht darum, bin ich heute so mies drauf, und, also heute mag ich sie gar nicht. Liebe ist eine Entscheidung. Und das müssen wir wissen. Und am Anfang haben wir Entscheidung für Jesus getroffen. Und dann ist es wurscht, wie du manchmal drauf bist. Du darfst zu der Liebe stehen. Aber du bist trotzdem freigelassen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Aber du hast dich entschieden, ein Sklave deines Herrn zu sein. Oh, oh. Okay, das brauchen wir noch. Versteht ihr, was Gottesfurcht ist? Versteht ihr das? Das ist nicht, du fürchtest dich vor irgendeinem Gott, sondern das ist, du hast so viel Liebe, dass du gewillt bist, all die Dinge zu beachten, die Gott gefallen. Weil du so dankbar bist für das, was er in deinem Leben gemacht hat. Du bist so dankbar. Und du sagst nicht, nee, heute habe ich keine Lust. Kann schon sagen, kein Problem. Gnade ist Gnade. Weißt du, er hat dich freigelassen. Er hat dich freigelassen, du bist frei. Aber vergiss nie den Pfriem in deinem Ohr, den du dir am Anfang hast geben lassen. Vergiss es nie. Gottesfurcht meidet alles, was Gott nicht gefällt. Und das kann ich wirklich so sagen, Gottesfurcht meidet es alles. Du lässt deine Finger von dem, was Gott nicht gefällt. Das macht die Gottesfurcht, das musst nicht du machen. Du bist ja freigelassen. Aber Gottesfurcht macht es. Gottesfurcht meidet es alles. Und Gottesfurcht, und das ist, glaube ich, die schlimmste Furcht, Gottesfurcht bringt uns oft, Gottesfurcht bewahrt uns vor Menschenfurcht. Menschenfurcht steht in der Bibel, die bringt uns zu Fall. Menschenfurcht, wenn wir uns fürchten vor Menschen, werden wir viele Dinge nicht tun. Wir werden weder Jesus bezeugen, wir werden nicht fest die Dinge tun. Denk an der Petrus. Der hat an einem bestimmten Punkt hat er auch keine Gottesfurcht gehabt. Und zwar da, wo die Geschichte im Galaterbrief, wo es dann heißt, ja, er hat keuchelt und ist weggegangen und hat nicht gezeigt, dass er mit den Heiden gegessen hat, weißt? Das war auch keine Gottesfurcht. Das war Angst. Er hat Angst gehabt vor den Pharisäern oder vor denen aus dem eigenen Volk oder vom eigenen Stamm. Er hat Angst gehabt, ganz schlichtweg. Und wenn du Gottesfurcht hast, und geübt bist in der Gottesfurcht, dann triffst du die richtige Entscheidung. Erkennst du das Bild? Das ist die Geschichte von Daniel mit Schadrach, Meshach und Abednego. Und zwar war da, dass dieser König, Nebukadnezar war es, glaube ich, gesagt hat, ich stelle Statue aus Gold und jeder muss sich vor dieser Statue beugen. Aber die haben Gottesfurcht gehabt, wirkliche Gottesfurcht. Und da heißt, da fing an Schadrach, Meshach und Abednego und sprach zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns retten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er uns retten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbieten, das du hast aufrichten lassen. Jetzt guck mal, was ist das für Haltung? Das ist eine Haltung aus Gottesfurcht raus. Wo sie einfach sagen, ja, wie ist das, du hast betet in deinem Leben und es trifft einfach nicht ein. Und dann, ja, vielleicht ist das ja mit Gott doch nicht so. Weißt? Hey, unsere Rede darf sein, und das ist Gottesfurcht. Gott steht zu uns, aber wenn er es auch nicht tut, wir beugen uns trotzdem nicht vor den Dingen, die die Welt uns bietet. Das tun wir nicht. Das ist Gottesfurcht. Und wenn du denkst, das war bloß früher so, am Anfang von der Christenzeit war es auch so. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, da sagt der, wie viel haben wir denn? Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Das sagt der praktisch, das sagt Jesus zu dieser Gemeinde. Denn ich ist nicht gut gegangen. Denn ich ging's dreckig. Aber pass auf. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Die haben das durchgemacht, die sind an Jesus dranblieben. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen. Was ist mit uns, wenn wir mal wirklich ins Gefängnis geworfen werden? Oder wenn uns Dinge passieren, die uns nicht so passen? Weißt? Damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang, sei getreu bis in den Tod. Da schüttelst du, da war Jesus schon auferstanden, das war eine Gemeinde damals. Ne? Hey, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Aber ich sag dir was, ohne Gottesfurcht wirst du davonlaufen. Ohne Gottesfurcht und ohne, na, kennen wir uns nur Bibel. Der Timotheus schreibt nämlich, der Paulus schreibt an der Timotheus auch. Und die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, nützt schon was. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die, und das ist interessant. Habt ihr euch schon mal Gedanken drüber gemacht, über die Bibelstelle? Da sie die Verheißung, die Gottesfurcht hat die Verheißung des, dieses und des zukünftigen Lebens. Die Gottesfurcht hat eine Verheißung des diesen und des zukünftigen Lebens. Das heißt, diese Gottesfurcht hat eine Verheißung. Ich habe gedacht, wir sind aus Gnade errettet und wir sind frei gemacht. Ja, sind wir schon. Aber ich sag dir was, ich habe schon ganz viele Christen gesehen, die nimmer hier sind und die auch nicht mehr bei Gott sind. Ich habe neulich eine Aussage gehört von jemandem, der den Raum verlassen hat und gesagt, lass mich in Ruhe mit dem Jesus, mit dem will ich nie wieder was zu tun haben. Und er war mal hier in unserer Gemeinde, der war mal in unserer Mitte. Wisst ihr, wenn wir nicht lernen, in Gottesfurcht zu leben und unseren Gott zu dienen, dann wird irgendwann mal der Punkt kommen, wo du sagst, ich will mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun haben. Deswegen hat die Gottesfurcht die Verheißung des Jetzigen und des Zukünftigen. Und warum des Jetzigen? Ha? Das machen wir jetzt noch nicht. Gottesfurcht, und das Interessante ist, es gibt ja, wenn du mal die Bibel durchguckst, wie viele Verheißungen, dass die Gottesfurcht hat, da haut so der Vogel los, echt. Da gibt's nämlich, wer ist der Mann, den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Da steht nicht, dass Gott, am Anfang hat er dir errettet und dann geht das alles so ganz automatisch. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Wir haben uns verpflichtet, diesem Herrn zu dienen. Wir haben uns verpflichtet, weil wir ihn so unwahrscheinlich lieben. Und jetzt sagt er Folgendes. Er sagt, dann weise ich ihm den Weg. Übrigens, bitte, schlag das mal in der Konkordanz auf, wie viele Verheißungen die Gottesfurcht hat. Das ist der Hammer. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und sein Bund lässt er sie erkennen. Du wirst immer mehr erkennen, was von Gott dir geschenkt ist. Du wirst immer mehr erkennen, was Gott alles für dich bereithält. Du wirst immer mehr erkennen, wie das Ganze zusammenhängt mit deinem Leben, wie dein Plan, sein Plan für dein Leben ist. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Auf wen achtet er? Die ihn fürchten, die Ehrfurcht vor ihm haben. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten und er rettet sie. Um wen lagert er sich? Die den Herrn fürchten, um die lagert er sich. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seinen Heiligen. Denn die ihn fürchten haben keinen Mangel, meine Güte, das sind doch Verheißungen ohne Ende. Wisst ihr, wir fürchten uns nicht vor Gott, indem wir Angst haben. Aber wir respektieren das, was er in unserem Leben gemacht hat und was er für uns gemacht hat. Das musst du mal geben, ich wäre nicht bereit, mein Sohn Daniel, mein Sohn David, mein Sohn Jonathan oder meine Tochter Damaris, dass sie hingehen und das Leben geben für irgendjemand. Und schon gar nicht für meine Feinde. Da war ein Gott, der hat sein Leben, das Leben seines Sohnes hingegeben für diejenigen, die nichts von ihm wissen wollten. Und das ist der Hammer. Weißt? Und genau diese Dankbarkeit. Und manchmal verniedlicht Gott in unserem Leben zu einem Kumpel. Gott ist kein Kumpel. Gott ist der Allmächtige. Treue, wahrhaftige Gott. Selbstverständlich ist er unser Vater. Und selbstverständlich ist er jemand, der uns liebt über alles, aber er ist nicht unser Kumpel. Es ist ja nett. Gott ist wahrhaftig. Und Gott ist, wir können das gar nicht erfassen, wie groß Gott ist. Wir können das nicht erfassen. Und ich habe nur die letzte Bibelstelle, da heißt eure Lenden. Und das ist eigentlich was Jesus gesagt hat. Könnt ihr mal lesen. Ich möchte jetzt nicht so groß ausführen, ich möchte jetzt eher zum Schluss kommen. Jesus sagt an der Stelle, dass wir wirklich, und das ist auch was Gottesfurcht bewirkt, dass wir dranbleiben. Weißt, da heißt, eure Lenden sollen umgürtet sein, eure Lichter brennend. Und das Bild, das hier gemalt ist, die Frauen, die wissen das. Da war irgendwann mal ein Frauentreffen, da ist das so schön erklärt worden, wenn die verlobt war, dann hat sie das Licht mitgenommen und der Bräutigam ist ein Jahr lang woanders geblieben und dann hat sie ihr Licht ins Fenster gestellt. Und der Bräutigam, wenn er dann gekommen ist, dann hat er gesehen, oh, da brennt ein Licht. Ich bin immer nur herzlich willkommen. Ist dein Gott herzlich willkommen, wenn er wiederkommt? Brennt das Licht in deinem Leben? Brennt das Licht in deinem Leben? Weißt, und Jesus warnt uns, dass es auch anders sein kann. Ich möchte es jetzt echt nicht ausführen. Ich will bloß, dass er heute mitnimmt, dass es unerlässlich ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, übrigens das erste Gebot, und mit allem, was du hast und bist. Und das ist unser Gott. Dem dürfen wir dienen. Der hat uns frei gemacht. Du kannst dir allerdings auch für den Weg der Gnade entscheiden, bloß dann weiß ich nicht, wo du landest. Natürlich ist alles Gnade. Jesus hat Gnade gegeben, dass wir das Leben überhaupt leben können. Das ist das Wichtigste eigentlich. Die Gnade ist dafür da. Aber lass es nicht eine billige Gnade sein, sondern lieb dein Gott von ganzem Herzen. Vater, wir danken dir jetzt für deine Gnade, die du in unserem Leben gegeben hast, und wir geben dir alle Ehre dafür. Hilf uns, Vater, das zu sehen. Hilf uns zu sehen, Vater, wie wir vorher dran waren, immer in diesen Augenblicken, wo wir unseren Blick von dir wegwenden, Vater. Hilf uns zu erkennen, Vater, wie wunderbar du für uns, mit uns und wie sehr du uns liebst und jeden Tag mit uns gehst, Vater. Lass uns das erkennen, mehr und mehr. Aus der Beziehung raus, Vater. Eigentlich wollte ich einen Aufruf machen, aber ich glaube, ich mache das nicht, weil ich irgendwie spüre, dass da viele Rädle sich gerade drehen. Und da kann man nicht geschwind so eine Entscheidung treffen. Das geht nicht geschwind. Da darf man zu Gott gehen und darf sagen, Herr, wie meinst du das in meinem Leben? Da darf man zu Gott gehen und darf sagen, Herr, führ mich in deine Gottesfurcht, die die Verheißung des zukünftigen und jetzigen Lebens hat, Vater. Heiliger Geist, wir geben dir Raum in unsere Herzen. Wer möchte in Gottesfurcht leben, so jetzt spontan? Der steht doch mal auf. Und sag doch einfach, ne, heb mal eine Hand. Wenn der will, schau zwei. Und sag doch einfach mal, Herr, ich möchte das, was ich in meinem Herz heute gehört habe, nicht das, was der Norbert gesagt hat, sondern das, was ich in meinem Herz gehört hat, Herr, da möchte ich mich von dir verändern lassen. Sag das mal. Herr, das, was ich in meinem Herzen gehört habe, da möchte ich mich von dir verändern lassen. Und wir lieben dich, Jesus, und wir geben dir alle Ehre. Hast du das Lied? No longer slaves. Hä? Ja, spielen wir's? Wir singen nur ein Lied, das ist, finde ich, so passend und so treffend. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Halleluja, Vater.